Also es fällt mir ja schwer zu glauben, dass in unserem, ich sage mal in Anführungszeichen, christlichen Abend dann jetzt irgendjemand hier heute Morgen die Geschichte vom verlorenen Sohn zum ersten Mal gehört hat. Wahrscheinlich kennt jeder die, wahrscheinlich hast du die schon x-mal gehört und dachtest, ja, jetzt kommt wieder diese alte Geschichte. Und trotzdem finde ich sie immer wieder begeisternd. Und ich weiß nicht, ob ich dir heute Morgen wirklich was Neues sagen kann aus dieser Geschichte. Aber so ein paar Dinge möchte ich eigentlich gern, dass du sie mitnimmst heute Morgen aus diesem Gottesdienst raus. Das fängt zunächst einmal mit an, dass diese Geschichte von uns ja meistens einen Titel bekommt, der so im Original nicht drüber stand. Jesus hat diese Geschichte so fließend im Gespräch erzählt. Der hat ihn nicht aufgeschrieben oder irgendwas, das haben dann andere später getan, wie der Lukas. Der Jesus hat keine Überschrift drüber gesetzt und Jesus hat niemals behauptet, dass diese Geschichte der verlorene Sohn heißt. Das haben dann später irgendwelche Verlage, die Bibel dann gedruckt haben und versucht haben, das ein bisschen übersichtlicher einzuteilen, haben dann noch eine Überschrift in den Text reingebastelt, damit man sich zurechtfindet. Und in den meisten Bibeln steht was vom verlorenen Sohn drüber. Dabei ist die Hauptperson der Geschichte ja zunächst mal jemand ganz anders. Die Hauptperson dieser Geschichte ist nicht einer der zwei Söhne, weder der ältere noch der jüngere, sondern die Hauptperson dieser Geschichte ist definitiv der Vater. Und das ist was wir unbedingt festhalten und mitnehmen sollten, dass Gott sich immer und immer wieder als Vater mir gegenüber vorstellt. Wenn man diese Geschichte aufmalt, wir haben das ja diese Woche schon im Seminar und alles gemacht, dann ist es da oben das Haus des Vaters, von wo die Söhne überhaupt erstmal herkommen, wo ich einen Vater habe, der auf mich wartet. Das ist ein großer, großer Teil der Geschichte. Gott stellt sich als Vater vor. Jetzt heißt zwar, das ist auch gut bekannt und wer Konfirmation mal hinter sich hatte, musste das vielleicht mal auswendig lernen als Teil des Katechismus. Dann heißt es in den 10 Geboten, du sollst dir kein Bild machen von Gott. Also jetzt nicht bloß aus Stein und Holz und allem, wie es damals manchmal war, dass man dann angebetet hat, sondern auch ganz wörtlich, du sollst nicht versuchen, Gott in irgendeine Schublade zu stecken und versuchen, hier auch geistig dir ein Bild. Und doch haben die meisten von uns irgendwo so eine Vorstellung von Gott im Kopf rumschwirren. Und da gibt es alle möglichen Varianten davon, wie sowas aussehen kann, wie Menschen Gott erleben. Ein Bild, das zum Beispiel ganz oft vorkommt, ist das Bild des Gesetzgebers. Der sagt, was man zu tun hat im Leben und zu lassen. Der ganz klar die Linien zieht. Das fängt schon an, wenn man anfängt, die Bibel zu lesen im Alten Testament. Da kommen dann die Vätergeschichten und die Ursprungsgeschichten des Volkes Israel, das dann mit Gott durch die Wüste zieht und allem. Und dort in der Wüste gibt Gott ihnen 613 einzelne Gesetze, die es einzuhalten gilt. Das ist eine ganz schöne Menge. Ne? Also wir haben ja oft schon Schwierigkeiten, die 10 Gebote auswendig zu lernen. Wer waren die nun mal alle 10? Würdest du die jetzt zusammenkriegen, so ganz spontan? Ja? Die hat jetzt 613. Ja? Und wenn man was übertritt davon, dann heißt es Sünde. Und hat Konsequenzen. Und damit sind wir eigentlich dann schon beim nächsten Bild, wird dann von Gott, dem Richter, auch irgendwie bestraft. Das ist jemand, der Menschen zur Verantwortung zieht. Der sagt, so geht's nicht im Leben. Der ist gerecht, das wird auch immer wieder betont, aber gerecht heißt eben, dass Fehlverhalten auch bestraft werden muss. Das ist Teil der Gerechtigkeit. Wenn nur Gutes belohnt wird, aber Falsches nie bestraft wird, das ist nicht gerecht. Das ist ungerecht. Und Gott ist von Grund auf gerecht. Und das ist so dieses Bild, das in ganz vielen Köpfen rumschwirrt, von Gott, dem Richter. Dann kommen noch Bilder rein, die man dann auch kennt von irgendwelchen Kirchenfenstern oder Gemälden aus dem Mittelalter und so, die die Ewigkeit zeigen, die ewigen Konsequenzen von guten oder schlechten Verhalten und die Feststellung, dass da Begriffe rumschwirren wie Hölle. Und Himmel natürlich im Gegensatz. Aber dieses Höllenbild allein schon, das kam ja hier jetzt auch in der Geschichte, ne? Dieses Höllenbild allein schon reicht aus, um diesem Richter dann noch umso mehr eine gewisse Strenge zu verleihen. Das ist jemand, der Menschen offensichtlich zur Hölle verurteilt. Das sind ganz typische Gottesbilder, die da oft sind. Es gibt eine ganz andere Linie von Gottesbildern, in denen Gott vielleicht noch irgendwie wahrgenommen wird, vielleicht sogar theoretisch irgendwie als beteiligt an der Schöpfung dieser Welt, aber dann so ist ihm entweder die Kontrolle entglitten oder hat zumindest aufgehört, sich irgendwie zu beteiligen an der Welt. Und Gott ist dieser nette alte Mann, der dort oben auf Wolke 97 irgendwo sitzt und runterguckt und nichts macht. Ich meine, das sehen wir ja, oder? Ja, wenn der doch was machen würde, dann müsste es doch ganz anders aussehen in der Welt. Der hat uns Menschen offensichtlich aufgegeben, oder? Das ist auch so ein typisches Gottesbild immer. Oder vielleicht gibt es noch die etwas nettere Variante davon, die ihm zugesteht, dass er doch ein bisschen wenigstens sich noch irgendwie am Weltgeschehen beteiligt, nämlich wenn man ihn nett dazu überredet. Ja, auch beten nennt man das dann. Und wenn man das schön fromm tut, dann kriegt man ab und zu auch mal eine Bombole von dem lieben Opa da oben. Ja? So in der Art. Ist auch so ein typisches Gottesbild. Interessant, dass Gott sich grundsätzlich ganz anders vorstellt. Das Bild, das Gott am liebsten für sich selbst gebraucht, das ist der Vater. Ich habe gerade gesehen, wie der Eugen dahinter gelacht und in seine Taschen auch eine Bombole rausgekommen. So sind die Opas, ne? Die Nette, ja? Genau, ja? Das ist so, das ist Gottes Bild. Aber Gott stellt sich vor als Vater. Und da steckt so viel drin. Wir reden da oft drüber weg. Wissen wir kennen ja alle dann das Gebet, das Jesus uns gelehrt hat, das anfängt mit Vater unser. Mindestens daher kennen wir schon diese Selbstbezeichnung Gottes. Und doch bleibt sie mir oft so fremd. Vielleicht liegt es daran, dass ich persönlich jetzt meinen Vater zum Beispiel nie mit Vater angeredet habe. Das wäre mir fremd. Da würde ich mir ganz komisch vorkommen, wenn ich zu meinem Vater Vater sag. Mein Vater war immer der Papa. Ja, und da gibt es ganz unterschiedliche Bezeichnungen, wie jeder so seinen Vater bezeichnet. Aber diese Anrede Vater, die sagt mir zunächst mal gar nichts. Papa, das trifft's viel mehr. Interessant ist übrigens, dass heute leben wir ja nur auch von Übersetzungen, weil Jesus eben nicht Deutsch gesprochen hat und Schwäbisch schon gleich gar nicht. Das reden wir dann im Himmel später mal, dann geht's das auch. Aber naja, das ist ja klar, dass man im Himmel Schwäbisch redet, oder? Genau. Sondern Jesus ja mit ganz anderen sprachlichen Hintergrund und auf Aramäisch, der Umgangssprache, die Jesus benutzt hat zur damaligen Zeit, da verwendet er dann also seinen Jüngern dieses Gebet, verwendet das Wort Abba, das auch keine förmliche Anrede ist, sondern sowas wie Papa im Deutschen. Ein Kosename für seinen Vater, den er lieb hat, mit dem er eine Beziehung hat. So stellt Jesus Gott vor, so stellt sich Gott durch Jesus vor. Er sagt, ich möchte für dich sein wie ein Papa. Ich habe dich doch lieb. Ich habe dich geschaffen. Ich hatte damals schon eine ganz tolle Idee, was ich aus dir machen möchte. Was Einzigartiges. Und wenn ich dich anschaue, dann schaue ich dich an und ich bin zunächst mal stolz auf dieses wunderbare Kind, das daraus geworden ist. Ich bin stolz auf ganz vieles in deinem Leben. Ich mag dich. Ich möchte dich so gerne in meinen Arm nehmen. Ich möchte so gerne Zeit mit dir verbringen. Ich möchte so gerne einfach dein Leben mit dir teilen. Ich fühle mich zumindest so. Ich bin dein Papa, sagt Gott. Natürlich gibt es jetzt auch, und das haben wir gerade in der Geschichte zum Beispiel von der Regina gehört, und ich denke, so mancher kann das nachvollziehen, gibt es auch Dinge, wo wir uns das so gar nicht vorstellen können, weil manche von uns die Geschichte mit unserem eigenen Vater gar nicht so gut erlebt haben. Wo das eher was Negatives ist und du dir vielleicht sagst, also wenn Gott so ist wie mein Vater, dann möchte ich mit ihm nichts zu tun haben. Das ist bei mancher Geschichte berechtigt. Vielleicht tut es dir dann gut, ganz gut zum Verständnis, Gott mit einem anderen Namen zu sehen, als den, mit dem du deinen Vater gesehen hast. Denn dann kann ich dir sagen, Gott ist nicht wie dein Vater. Gott ist wie der beste Vater überhaupt, der Vater aller Väter. Derjenige, besser kann man es nicht mehr machen. Und da, wo wir alle als menschliche Väter unsere Schwächen haben und unsere Schwierigkeiten und also... Ich habe die Woche mal zu irgendjemandem gesagt, wenn es irgendjemand in dieser Gemeinde gibt, der mit Sicherheit sagen kann, dass der Pastor dieser Gemeinde nicht perfekt ist, dann sind es meine Kinder. Ja? Die wissen das am allerbesten. Ja? Die kennen meine Schwächen und mal die Momente, wo das nicht so läuft, wie man immer sagt, dass es laufen soll. Ja? Und so. Und da, wo das bei uns menschlichen Vätern immer da sein wird, da fehlt das bei Gott komplett. Er ist der perfekte Vater, der liebevollste Vater, der nie ausrastet, der nie sich entschuldigen muss, weil er sagt, also, das bin ich jetzt einfach, so wollte ich gar nicht reagieren. Der nie unüberlegt handelt, der nie sein Kind misshandelt, der immer nur voll Liebe ist für sein Kind. So stellt sich Gott vor. Und so haben wir als Hauptperson dieser Geschichte den Vater, der dort zu Hause auf seinen Sohn wartet. Und vielleicht muss man sich auch das Wort zu Hause auf den Zunge zergehen lassen. Denn das möchte Gott mir ja auch sagen damit. Es gibt für mich sowas wie ein Zuhause. Und ich weiß ja nicht, wie du durchs Leben gehst, aber es gibt so viele Menschen, wo das total fehlt. Die so irgendwo so rastlos rumrennen und sich gar nirgends wohlfühlen und gar nie irgendwie den Eindruck haben, jetzt bin ich wirklich angekommen, jetzt bin ich zu Hause. Und es gibt so ein Zuhause. Es gibt einen Vater, einen liebenden Vater, der auf dich wartet und es gibt so ein Zuhause. Das ist die Hauptaussage überhaupt dieser Geschichte. Wenn du das mitnimmst, dann hast du schon ganz viel gewonnen. Gott ist wie ein Vater, der mich liebt. Und doch nimmt dann diese Geschichte eine Wendung, die man gar nicht erwartet hätte, ausgehend von so einem idealen Vater. Denn den Sohn, den hältst nicht zu Hause. Der will die Welt sehen, der will was erleben, der denkt, woanders ist das Gras grüner, wobei Gras ist er wahrscheinlich nicht, aber der stellt sich das alles ganz anders vor, der geht weg von zu Hause, ganz weit weg vom Vater. Und füllt damit eine Rolle aus, die viele von uns sehr gut kennen. Der Vater spielt plötzlich gar keine Rolle mehr. Gott kommt nicht mehr vor in dieser ganzen Geschichte. Warum auch? Ich kann doch selber leben. Ich weiß selber, was für mich gut ist. Und ich kann das so richtig mal voll ausleben. Und weißt, all die kleinkarierten Sachen, was mein Vater immer gesagt hat, was man macht und was man nicht macht und sonst was, das werden wir jetzt einfach mal sehen. Ich glaube, dass es in Wirklichkeit ganz anders ist. Und so lässt das so richtig krachen. Ja? Und das Interessante ist, es geht auch eine ganze Weile gut. Ja? Also das ist jetzt nicht diese Schwarz-Weiß-Malerei, die sagt, ein Leben ohne Gott, das ist immer nur furchtbar schlecht und übel und du kannst dir ja gar nichts anderes wünschen, wie so schnell da rauszukommen. Das ist ja gar nicht so, wie die meisten das erleben. Sondern die Tatsache ist, man kann auch ohne Gott ganz gut leben. Ja? Da kann man sich ein angenehmes Leben zurechtzimmern. Man kann Freude haben im Leben. Es kann einem gut gehen. Man kann sagen, ich bin doch im Grunde genommen zufrieden mit allem. Und genau so geht's dem. Der sagt, jetzt habe ich endlich alles das, was ich mir immer gewünscht habe. Und nimmer bloß dieses kleine, enge, spießige Zuhause. Jetzt geht's mir gut. Und das wäre so ein richtiges Hollywood-Happy End, wenn die Geschichte da aufhören würde. Aber das wäre unrealistisch. Denn die Tatsache ist, nach einer Weile findet sich dieser junge Mann da unten bei den Schweinen. Ich habe die Woche gelernt, wie man Schweine malt. Ja. Weit weg, getrennt vom Vater. Und plötzlich sieht es ganz anders aus. Und auch das ist eine Tatsache. Ja, man kann ohne Gott ganz vieles im Leben ganz toll hinbekommen. Aber die Tatsache ist, dass Gott, der nicht nur diese Welt gemacht hat, sondern uns Menschen gemacht hat, der mich gemacht hat und dich, dass er uns geschaffen hat, um Gemeinschaft mit ihm zu haben, um mit ihm zu leben, gemeinsam zu leben und dass nur mit ihm Leben überhaupt richtig funktioniert. Und du sagst, nö, stimmt doch gar nicht. Ich kann das auch alleine. Dann gratuliere ich dir zu all dem, was du alleine kannst und möchte das auch gar nicht kleinreden. Aber die Erfahrung, die Menschen über Jahrtausende immer und immer wieder gemacht haben, ist, dass es ohne Gott auf Dauer kein richtiges Leben gibt. Und ich rede hier jetzt noch gar nicht über irgendwelche großen, schrecklichen Begriffe wie Hölle und Ewigkeit und sonst was, sondern über das ganz konkrete Leben hier auf dieser Welt. Gott hat mich und dich dafür geschaffen, dieses Leben mit ihm zu leben. Er hat was vor mit dir und mit mir. Er hat da ganz, ganz großartige Pläne geworfen. Er hat Potenzial in dich und mich reingelegt, was da draus werden kann. Und sicher kann da auch was anderes Nettes draus werden. Ja, aber nett ist ja heutzutage schon ein Schimpfwort, wenn was bloß nett ist. Die Tatsache ist, dass du ohne Gott an dem allem vorbeilebst und am Schluss vielleicht genauso dastehst wie der bei den Schweinen. Es gibt ein Happy End in der Geschichte, das habt ihr schon gemerkt, weil wir haben die vorher gelesen. Aber bevor wir zu diesem Happy End kommen, und ich bin ja schon zu weit hier, huh? Genau, gerade waren doch noch die nette Schweinle da. Okay. Hier, so, na, so halb zumindest, irgendwo. Genau, ja. Genau, Schokoladenseite und so. Bevor wir zum Happy End kommen, war ja dann noch ein anderer in der Geschichte. Der geht manchmal so ein bisschen unter, der ältere Bruder in der Geschichte, der ist ja auch noch da. Ich finde es ganz interessant, wenn man sich mal ein bisschen diesen älteren Bruder anguckt und versucht, den hier jetzt irgendwo hinzusetzen, denn die Tatsache ist ja, so richtig glücklich im Leben ist der ja eigentlich auch nicht. Der ist nie weggegangen vom Vater. Der hat, wenn man das mal so genau anguckt, auch was der Vater dann sagt, dann hat er eigentlich immer so nach außen hin alles richtig gemacht. Ja? Das war ein ordentliches Leben, das der geführt hat. Da gibt es nichts zu bemängeln an dieser ganzen Geschichte. Aber so richtig fröhlich kommt er jetzt auch nicht rüber in dieser ganzen Geschichte. Also ich stelle mir vor, der ist immer so irgendwo in der Nähe des Vaters geblieben. Vielleicht hat er so auf dem Grundstück so irgendwo sein eigenes Häusle so und ist dann immer da. Aber so richtig beim Vater, so richtig da, wo es das wirkliche Leben gibt, ist er auch nicht. Der ist eigentlich genauso arm dran wie sein Bruder. Der ist genauso getrennt vom Vater, da wo er ist. Weißt du, da gibt es auch ganz viele Menschen, die versuchen, die nehmen Gott ja schon ernst. Die versuchen da auch das Beste draus zu machen und diesem Gott irgendwie zu gefallen, ja? Und das kann man ja dann, da gibt's ganz viele menschliche Systeme, wie man das machen kann, ja? Die gehen dann auch treu in den Gottesdienst, ja? Und die machen alles, was man als frommer Mensch eben so macht. Und wenn du das anguckst und sagst du, das ist doch echt in Ordnung, was sie da machen. Das muss doch Gott gefallen, sowas. Aber glaub mir, zu vielen Menschen, ich begegne, die das tun, auch wirklich ernsthaft tun. Ich habe noch keinen getroffen, der so richtig, wirklich tief glücklich geworden ist dabei. Vielmehr erlebe ich dann immer wieder diese Menschen, die in dieser ganzen Geschichte dann irgendwie dieses Bild von Gott, dem Vater, total verloren haben. Und die wieder gelandet sind bei dem Bild von dem Gott, der da oben sitzt und irgendwelche Listen, Checklisten abhakt und sagt, warst du auch brav im Gottesdienst diese Woche? Okay, gut, ja. Was in der Bibelstunde warst du nicht diese Woche? Das ist aber nicht gut. Ja, dann müssen wir jetzt ernsthaft Befürchtungen um dein Glaubensleben haben. Wie viele Minuten hast du heute in der Bibel gelesen? Hast du heute schon gebetet? Wem hast du von Jesus erzählt diese Woche? All diese Dinge, die Gott ganz stark wieder so als jemand erleben, der hinterfragt, kritisiert, misst und bewertet und alles vielleicht eher wie so ein Lehrer in der Schule, der biomündliche Abfrage macht oder sowas so und er sagt, weißt du das auch wirklich, ja? Und dann Noten macht von der ganzen Geschichte. So richtig glücklich wird man damit auch nicht. Und dann kommen wir zum Happy End der Geschichte, denn deswegen erzählt Jesus diese Geschichte ja überhaupt. Wir kommen zu dem Sohn, der gezwungenermaßen aus seiner Notlage heraus umkehrt zum Vater, mit zitternden Knien nach Hause geht, der sich schon ausmalt, was ihm blüht. Das ist ganz interessant, wenn man so die Kultur der damaligen Zeit anschaut. Das war ja ein absoluter Affront gegen den Vater, ein Schlag ins Gesicht, ihm das Erbe abzuverlangen, ihm quasi zu sagen, Vater, mir wäre es eigentlich lieber, du wärst schon tot, dann könnte ich endlich mein Geld haben, ja. Dann so zu gehen, den Vater in Schande zu stehen lassen vor dem ganzen Ort. Ja? Das haben wir alle mitbekommen damals. Ne? In Freudenstadt bekommt man ja heute noch ganz viel mit. Ja? Aber damals in den kleineren Orten noch viel, viel mehr. So jemand, das konnte man nicht einfach stehen lassen. So jemand wurde ausgestoßen. Das war ganz recht, dass der weggeht. Und der soll auch bloß nie wieder sich blicken lassen. Und Tatsache ist, dass wenn damals jemand dann wirklich so ausgeschlossen wurde aus der Gemeinschaft, weil er sich sowas geleistet hat, hätte der es dann tatsächlich gewagt, zurückzukommen, dann war das übliche Vorgehen, dass wenn man das mitbekommen hat, dann sind so die Dorfältesten und all die Wichtigen, die sind schon rausgegangen, ihm entgegen, haben ihn möglichst früh abgefangen, um ihn dran zu hindern, überhaupt zurückzukommen. Und wenn er sich dann nicht überreden lassen hat und überzeugen lassen, dass er hier nicht mehr erwünscht ist, dann hat man halt Steine genommen und so lange Steine geschmissen, bis er eingesehen hat, dass es hier nicht keinen Zuhause mehr für ihn gibt, falls er das überlebt hat. Das war die damals übliche Praxis. Das musste der befürchten. Und tatsächlich, als er nach Hause kommt, da sieht er schon von Weitem, da bewegt sich was. Da kommt ihm jemand entgegen. Und ich bin mir sicher, dass er sich schon ausgemalt hat, was alles passieren wird. Und was passiert, ist das genaue Gegenteil. Die Hauptfigur unserer Geschichte, der Vater, zeigt sich wieder als echter Vater. Er kommt, er vergibt, er schließt den Sohn in seine Arme und sagt, ich freue mich so, dass du wieder zu Hause bist. Der redet das Vergehen des Sohns nicht klein. Der sagt nicht, du, das war überhaupt nicht schlimm, was du gemacht hast. Ja, schwamm drüber und weg. Der benutzt sehr drastische Worte, um zu beschreiben, was vorher passiert ist. Er sagt, mein Sohn war tot. Und das war eigentlich das, wie man damals das angeschaut hat. Das war wie wenn der nie sein Sohn gewesen wäre, wie wenn er nie gelebt hätte. Der war tot. Und jetzt lebt er wieder. Der war verloren und jetzt ist er gefunden. Und dann wird ein riesengroßes Fest gefeiert, weil dieser Vater so glücklich drüber ist, dass dieser Sohn endlich wieder da ist. Das ist das Happy End dieser Geschichte. Und Jesus erzählt diese Geschichte und möchte seinen Zuhörern und dir und mir heute sagen, dieses Happy End könnte auch deines sein. Er möchte uns Gott nicht an die Wand malen, aber vorstellen als den liebenden Vater, zu dem er kommen kann und zu dem der einen in die Arme schließt und der sagt, ich habe schon so lange drauf gewartet, dass du endlich kommst. Er möchte Schluss machen mit diesem Bild von dem Richter Gott, der, wenn du es wagen solltest, in deine Nähe zu kommen, dir vorhalten wird, was du alles gemacht hast im Leben. Der dich fragen wird, wie du Wurm es überhaupt noch wagen kannst, in seine Gegenwart zu kriechen. Er möchte Schluss machen mit dem Bild von dem Checklisten-Gott, der dir die Liste unter die Nase halten wird und zeigen wird, wie viele Kästchen nicht abgehakt sind in dieser Geschichte. Er möchte Schluss machen mit dem Bild vom Gott, der überhaupt nicht interessiert ist an dir und dem, was du erlebst und dem, ob es dir gut geht oder nicht. Und er möchte dir zeigen, was Gott wirklich für dich empfindet. Dass Gott sich immer als dein Vater gesehen hat. Und dass er nichts sehnlicher wünscht, als dass du nach Hause kommst. Dass er dich in seinen Arm schließen möchte und sagen möchte, so schön, dass du da bist. Jetzt können wir wieder gemeinsam leben. Jetzt feiern wir. Jetzt freue ich mich. Und wenn du bis jetzt wie tot warst, dann bist du jetzt lebendig. Du bist gefunden, du bist da angekommen, wo du hingehörst. Geh nie wieder weg, bleib bei mir. Ich möchte dich in meiner Nähe haben. Diesen Jesus, diesen Gott stellt uns Jesus vor als Einladung und sagt, komm doch auch. Vergiss dieses Bild von Gott, das du bisher hattest. Vergiss alles das, was du dir über Gott gesagt hast und was ihn nicht nur uninteressant gemacht hat, sondern eigentlich fast abstoßend. Vergiss das, was dir Angst vor ihm macht oder vergiss das, was ihn uninteressant macht. Vergiss alles das und nimm wahr, dass Gott diese Sache ganz anders sieht. Lass dich einladen, zurück zu ihm. Und erlebt, was es für einen Unterschied macht. Und wir haben vorher hier zwei Geschichten gehört, wo wir das gesehen haben, was für einen Unterschied es macht, mit dem Vater zu leben. Es wäre jetzt eine ganz interessante Aufgabe, dieses Bild von dieser Geschichte zu nehmen und sich selbst einfach mal einzuzeichnen. Und sich zu fragen, wo bin ich denn in dieser Geschichte? Tatsache ist, und das wäre ja auch eine absolute christliche Weltverzerrung, dass nicht jeder sich absolut im tiefsten Loch bei den Schweinen befindet. Ja? Vielleicht bist du ja gar nicht so ganz weit weg von der Geschichte, ne? Vielleicht geht es dir ja gar nicht so schlecht, vielleicht bist du ja hier irgendwo. Ja? Und das ist ja gar nicht so schlecht. Und meint, das ist auch schon viel besser wie manche andere, ja? Muss man ja auch sagen. Ja? Aber es ist nicht beim Vater. Vielleicht bist du ja da unten im Loch und du dachtest, so ist das Leben und das Leben auf dieser Welt ist ein Scheißleben, ja? Und deswegen gibt's da auch nichts anderes und da muss man durch. Und am Schluss war es das halt, aber so zynisch und kalt ist diese Welt eben. Und du hast gedacht, es gibt gar keinen Ausweg mehr. Und Jesus sagt, doch, es gibt hier zum Vater, der lädt dich ein. Vielleicht kennst du den Vater ja auch schon lange. Vielleicht hast du schon längst erlebt, wer das ist. und du möchtest mit diesem Vater leben und du möchtest alles richtig machen, du möchtest ihm gefallen, diesem Vater, vielleicht stehst du ja auch hier vor der Hütte von dem älteren Sohn und kannst dich ganz gut bei dem wiederfinden. Aber du bist nicht beim Vater. Und die Tatsache ist, dass es, wenn du an irgendeinem Platz in dieser Geschichte stehst, der nicht hier an der Seite des Vaters ist, dann stehst du am falschen Platz. Dann verpasst du das, was Gott in deinem Leben machen möchte. Dann verpasst du das, warum dich Gott geschaffen hat. Es gibt keinen anderen guten Platz im Leben als den da oben an der Seite des Vaters. Und egal, wo sonst du stehst heute Morgen, Gott lädt dich ein und sagt, komm doch dahin. Komm doch einfach. Ich lade dich ein. Das soll nicht heißen, dass wir alles vergessen, was bis jetzt war. Das soll nicht heißen, dass es alles gut war. Das soll nicht heißen, dass die Tatsache, dass du gemeint hast, du schaffst ohne mich, dass das in Ordnung war oder irgendwas. Aber Gott sagt, ich lade dich ein. Ab jetzt kann es anders werden. Komm. Durch Jesus Christus lädt Gott dich ein. Er sagt, alles, was du tun musst, ist kommen. Klar, wir haben vorher gesagt, Gott ist gerecht. Und jeder von uns, der irgendwann mal südlich dieser Linie war, der hat Dinge gemacht, die nicht in Ordnung waren. Und ein gerechter Gott kann eigentlich nicht sagen, du Schwamm drüber, vergessen wir alles. Aber dafür ist Jesus am Kreuz gestorben. Das hat ihn den Gottessohn bis dorthin gebracht, dass er sagt, stellvertretend für dich nehme ich die Strafe auf mich. Und wenn du heute zum Vater kommst, dann möchte der Vater dir vergeben, weil Jesus das erledigt hat für dich. Es gibt keinen Grund mehr wegzubleiben. Es gibt nur 1000 und noch mehr gute Gründe, zu diesem Vater zu kommen und ihn als Vater zu erleben. Dazu lädt Jesus dich heute ein. Stell dir vor, da unten bei den Schweinen hätte das Ende schon gewusst. Es wäre sicher ein deutlich einfacher Weg gewesen. Ich glaube, der hätte keine Minute länger mehr da unten verbracht. So war das ziemlich schwierig, bis er sich überwunden hatte, überhaupt mal den ersten Schritt auf den Weg zu machen. Und ich glaube, jeder weitere Schritt war genauso schwer. Wir haben den Vorteil, dass wir die ganze Geschichte kennen. Dass wir jetzt schon wissen, wie es ausgeht, wenn man zu diesem Vater kommt. Eigentlich gilt es nur noch loszulaufen zu ihm. Das bringt natürlich alles nichts, wenn man sich das anhört und das dann nie macht. Deswegen würde ich dich einladen, das heute Morgen konkret zu machen, egal wo du jetzt auf diesem Bild stehst. Vielleicht bist du schon beim Vater, dann freu dich dran und dann kannst du ihn nachher in unserer Anbetungszeit von Herzen loben und sagen, danke Gott, dass du so ein guter Vater bist. Vielleicht bist du seit langem bei ihm und hast es ein bisschen vergessen, diese Vatergeschichte. Dann lass dich heute Morgen wieder neu auf dieses Bild ausrichten, dass Gott zuallererst dein Vater sein möchte und nichts anderes. Aber vielleicht bist du auch noch gar nicht unterwegs zu ihm. Dann lade ich dich ein, geh doch heute Morgen los. Und das kann ganz konkret so aussehen, dass wenn wir jetzt gleich beten, dass du einfach Gott, der da ist, präsent in diesem Raum, dass du ihn einlädst und sagst, Herr, ich möchte, dass du mein Vater wirst. Ich möchte es erleben. Ich möchte zu dir kommen dürfen. Ich komme heute und ich stelle mich dir und ich sage, ich möchte mit dir gemeinsam leben. Vergib mir, was ich ohne dich versucht habe. Das war nichts. Lass uns neu anfangen, zusammen. Wenn du es tun möchtest, dann lade ich dich gleich ein, wenn wir jetzt gleich zusammen beten und singen, das Gott zu sagen. Und das ist es, was es braucht. Mehr braucht es ja nicht. Den Vater muss man nicht erst überreden oder überzeugen oder irgendwie 20 Jahre gute Taten tun oder sonst was, sondern das ist alles, der wartet ja schon drauf. Dann lade ich dich ein, das heute Morgen zu tun. Und wenn du das tust, dann ist es immer gut, diese Vaterbeziehung dann auch bewusst anzufangen und mit anderen Leuten drüber zu reden. Vielleicht bist du heute Morgen mit Freunden da, vielleicht kennst schon jemand hier. Dann erzähl das doch nachher jemand, der dir auch helfen kann, diese nächsten Schritte zu gehen auf diesen Vater dazu. Aber tu bitte eines nicht, geh heute Morgen nicht hier raus und sitz immer noch da unten bei den Schweinen oder sonst was. Ich hoffe, das hast du verstanden, dass es keinen Grund gibt, da noch länger zu bleiben. Wir beten jetzt. Ich bete für uns alle zusammen, dann kommt unsere Ranger-Lobpreisband wieder nach vorne und wir singen gemeinsam ein paar Lieder zu Gottes Ehre. Und es gibt nichts Einfaches, als in dieser Zeit einfach auch still mit ihm zu reden und ihn zu deinem Vater werden zu lassen. Vater, durch Jesus dürfen wir zu dir kommen und dürfen dich Vater nennen. Das ist so genial. Selbst als Menschen, die das seit langem verstanden haben, vergessen wir das oft, was da alles drin steckt. Möchten wir heute Morgen wieder von Herzen danken. Danke für diese Einladung in Jesus. Danke für all das, was du mit uns vorhast. Danke, dass du dich als der liebende Vater zeigen möchtest an jeden Tag. Und heute Morgen möchten wir uns alle wieder neu einladen lassen, näher zu dir, zum Vater zu kommen. Du siehst, wie wir immer wieder rumlaufen mit ganz anderen Bildern von dir im Kopf. Hilf uns, diese Bilder zu vergessen. Hilf uns, dich zu erleben als den liebenden Vater, dessen Liebe keine Grenzen kennt. Und ich möchte dich jetzt ganz bewusst bitten, für die Menschen hier im Raum, die das noch nie erlebt haben, was es heißt, dich zum Vater zu haben, möchte ich bitten, dass sie heute Morgen diese Einladung annehmen zu dir. Ich weiß, was deine Antwort drauf ist, dass denn du stehst längst mit offenen Armen da und wartest. Ich danke dir dafür, Vater. Amen.